die Macht des Geldes, wenn es um die Erlösung geht. Ja, Luther hat viel erreicht. Er hat viel erreicht mit seiner Reformation. Zumindest im evangelischen Teil Deutschlands gibt es keinen Ablasshandel mehr. Und unsere Kirchen sehen auch anders aus. Da gibt es nicht mehr so viel Pomp. Da geht es wirklich um das Wort Gottes. Da wird Wort Gottes gepredigt. Ja, auch die Fürsten und die reichen Kaufleute, die Händler, die können sich sogar eine Bibel kaufen. Und die können die Bibel in Deutsch lesen. Das ist schon klasse. Und wenn man ein schlechtes Gewissen hat, dann muss man nicht mehr so einen Ablassbrief kaufen. Da geht man dann auf die Knie und betet und bittet Gott um Vergebung. Und das klappt. Also die Pfaffen, die haben da nicht mehr so einen großen Einfluss. Ja, Luther hat wirklich viel erreicht. Die Menschen haben auch keine Angst mehr vor Gott. Sie wissen, dass es einen liebenden Vater im Himmel gibt. Und bei uns steht das im Mittelpunkt und nicht irgendwelche Heiligenbilder oder irgendwelche Reliquien. Wir haben das Kreuz. Und ich finde das klasse, was Luther so alles auf den Weg gebracht hat mit seinem Sola Gratia, allein die Gnade. Das Kreuz steht dafür. Oder Sola Fide, hat er ja auch gesagt. Allein der Glaube. Ist nicht so wichtig, ob ich ein guter Mensch bin oder ein schlechter Mensch. Allein der Glaube, das macht die Beziehung zu Gott aus. Und auch Sola Christus. Nur Christus, der steht zwischen uns Menschen und Gott. Luther hat viel erreicht. Aber als ich gestern von dem Pastorenkonvent gekommen bin, meinen Kollegen gesprochen habe, haben wir auch so gedacht, so ganz ist es noch nicht gelungen. Da schreibt Luther auf der einen Seite von der Freiheit eines Christenmenschen. Der ist niemandes Knecht, niemandem untertan. Und wenn ich mir unsere Kirchen angucke, und wenn ich mir Holland und Deutschland angucke, da bestimmt der Landesfürst, welchen Glauben ich haben muss. Also wenn der Fürst katholisch ist, muss ich katholisch sein. Wenn der Fürst evangelisch ist, muss ich evangelisch sein. Ist er reformatorisch? Gehöre ich auch dazu. Ist er lutherisch? Bin ich lutherisch? Wo ist da die Freiheit des Menschen, von der Luther spricht? Da ist manches noch zu tun. Und unter den Protestanten sind auch nicht alle tolerant. Also wenn ich mir so die Briefe und das, was Luther geschrieben hat, durchlese, da gab es vor 100 Jahren zu seiner Zeit in Münster, muss das glaube ich gewesen sein, da gab es so ein paar Leute, die sagten, wir können nur Erwachsene taufen. Wie Luther die fertig gemacht hat. Oder wir in diesem Streit, ob das Abendmahlsbrot nun wirklich Leib Jesu ist oder ob das nur ein Symbol ist, wie er sich da über Zwingli ausgelassen hat. Luther sagte, das ist wirklich Fleisch und wirklich Blut. Und Luther sagte, nein. Zwingli sagte, nein, das ist also nur ein Symbol. Und Luther hat den Zwingli als Schwärmer bezeichnet. Auch als Zwingel. Da merkte man so richtig, der konnte draufhauen, wenn der wollte. Und da frage ich mich, ob die Kirche sich nicht weiter erneuern muss. Haben wir gestern diskutiert. Ecclesia semper reformanda est. Die Kirche muss sich immer wieder erneuern. Einer hat gesagt, die hat sich nicht nur einmal erneuert, sondern die muss immer wieder erneuert werden. Und seitdem geht mir dieser Satz nicht aus dem Kopf. Naja, wir Pastoren sprechen ja gerne Latein, müssen ein bisschen gebildet sein. Ecclesia semper reformanda est. Das glaube ich. Da ist mir ein Licht aufgegangen. Ja, auch die Kirche muss sich immer wieder erneuern. Da würde ich gerne mal mit Luther drüber reden. Und trotzdem, er hat viel bewegt, dieser Mann. Und was ich so toll finde, der konnte Lieder schreiben. Richtig klasse Lieder. Eins davon bringt das zum Ausdruck, was ich glaube. Ich finde das toll, wie der das formuliert hat. Nun freut euch, liebe Christen, gemein, und lasst uns fröhlich springen. Also Christen dürfen fröhlich sein, weil Gott uns liebt, weil er uns Frieden schenkt. Und ich denke, bevor wir weiter über diese Sache nachdenken, sollten wir vielleicht mal gemeinsam dieses Lied singen. 357. Nun freut euch, liebe Christen, gemein, und lasst uns fröhlich springen, dass wir getrost und all in ein mit Lust und Liebe singen. Damit sind wir im Heute angekommen, im Hier und Jetzt. Ich bin nicht mehr Jodokus von Lodenstein, diesem holländischen Pietisten aus dem 17. Jahrhundert, der diesen Satz geprägt hat, Ecclesia semper reformanda est. Die Kirche muss sich immer wieder erneuern, immer wieder reformieren. Ich bin jetzt Pastor einer Adventgemeinde. Und ich kenne diese Adventgemeinde seit über 50 Jahren. Ich habe in dieser Kirche mein ganzes Berufsleben verbracht. Bin über 42 Jahre Pastor. Und ich frage mich, hat Lodenstein uns heute auch etwas zu sagen? Oder können wir das abhaken? Können wir sagen, das ist früher mal gewesen? Als Adventisten verstehen wir uns ja gerne und wir bezeichnen uns sogar in der Öffentlichkeit so als Erben der Reformation. Und das könnte ja auch bedeuten, wir haben es verstanden. Wir machen alles besser. Wir haben ja schließlich den Sabbat und wir haben auch die Erwachsenentaufe und wir haben auch den Zehnten. Da ist nicht mehr viel, was man entdecken muss und entdecken kann. Wir sind angekommen. Könnte man ja so sehen. Dann hätte uns dieser Satz ja nichts mehr zu sagen. Nicht alle meine Predigten, die ich im Laufe meines Dienstes gehalten habe, haben Zustimmung gefunden. Ich erinnere mich noch daran, wie ich als junger Pastor in einer großen Gemeinde eine Predigt halten musste und mein Vorsteher saß unten. Und das ist ja immer so eine Sache, wo man sich so wie auf dem Tablett fühlt. Und am Ausgang sagt er mir, den Satz nimmst du zurück. Der stimmt nicht. Und ich habe ihn angeguckt, habe gesagt, wenn du meinst, dass der nicht stimmt, nimmst du ihn zurück. Ich bin davon überzeugt, dass er richtig ist. Er hat mich angeguckt, hat nichts mehr gesagt. Ich habe auch nie gehört, dass er den Satz zurückgenommen hat und bin später dann sein Sekretär geworden. Und wir haben sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Ich kenne das, dass man auf Predigten angesprochen wird. Und wenn ich in meinen Dienst schaue, dann stelle ich fest, dass es ein Thema gewesen ist, was immer wieder zu Reaktionen hervorgerufen hat. Und das war, wenn ich über die Gerechtigkeit aus dem Glauben gepredigt habe. Ich erinnere mich an heiße Diskussionen. Ich erinnere mich daran, wie mein Vorsteher, da ging es um ein anderes Thema, dass aber andere Kollegen zu mir gekommen sind und gesagt haben, das kannst du so nicht sagen. Das stimmt so nicht. Das geht so nicht. Warum haben wir eigentlich immer wieder Probleme mit diesem Thema? Mit diesem Glaubenspunkt der Gerechtigkeit aus dem Glauben. Liegt es an Paulus? Philipper 2, Vers 12. Also meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, gehorsam. Nicht allein in meiner Gegenwart, sondern auch jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Und das ist doch dieses Thema. Erlösung ist eben nicht so einfach, wie Luther sich das gedacht hat. Erlösung ist eben anstrengend. Da muss man was investieren. Erlösung ist eine kraftzehrende, anstrengende Sache. Wir müssen gehorsam sein. Und was wir nicht schaffen, tut der Herr in seiner Gnade und Barmherzigkeit dazu. Auf so viele Predigten und Aussagen, die ich gemacht habe, wenn es allein um die Gnade ging, sola gratia, diesen lutherischen Kennsatz der Reformation, sola fide, allein der Glaube. Wenn ich darüber gesprochen habe, habe ich immer wieder ein Ja, aber gehört. Und ich habe manches Mal das Gefühl, dass wir abergläubig sind, nicht abergläubisch. Das wäre was anderes, sondern abergläubig. Wir glauben an dieses Aber nach der Zusicherung der Erlösung durch Jesus Christus. Das beschäftigt unsere Kirche, seitdem wir gegründet sind. 1888, Ellen White, Generalkonferenz in Indianapolis, sie hat ein Riesenproblem, der Kirche deutlich zu machen, dass Gesetzesgehorsam nicht der Weg der Erlösung ist. Und in den 1940er Jahren gab es in unserer Kirche einen Vertreter des Generalkonferenzpräsidenten, der genau in diese Kerbe geschlagen hat. Andreessen. Christen müssen die Sünde durch Gehorsam überwinden. Also streng dich an. Das Blut Jesu gilt keinem, der nicht kämpft. Nur wer den Kampf gegen die Sünde kämpft, der wird erlöst. Und das geht nicht ohne Angst, ohne Not und ohne Anstrengung. Da frage ich mich doch, ob wir Jesus vielleicht falsch verstanden haben. In Johannes Kapitel 5, Vers 24, sagt er einen Kernsatz. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Und er kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. In dieser gesetzesorientierten jüdischen Gesellschaft, wo es immer um den Gehorsam gegenüber den Geboten ging, wo die Juden glaubten, wenn sie drei Sabbate hintereinander als Volk alle Gesetze ohne eine einzige Übertretung halten würden, dann käme der Messias, dann würde das Reich Gottes anbrechen. In dieser Gesellschaft kommt Jesus und sagt, wer mein Wort hört und an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Und hier lese ich nichts davon, dass Erlösung Kampf ist und Anstrengung. Und für die Abergläubigen, ich lese auch kein Aber. Oder Paulus, was ist mit deinen eigenen Texten? Ich musste heute Morgen eine Sabbatschulgruppe oben gehabt, Gesprächsleitung gehabt, immer aufpassen, dass ich so ein bisschen um meine Predigt herumkam. Aber da gibt es doch einen Text, Paulus, nicht nur in Römer, sondern auch in Epheser. Und da schreibst du, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Und dann frage ich mich, Paulus, was ist denn los? Philipper, schaffelt mit Furcht und Zittern. Römer, Epheser, Galater, aus Gnade. Nur die Gnade zählt. Paulus, was ist es denn jetzt? Gnade oder Kampf? Vertrauen oder Aber? Dazu einige Überlegungen. Gnade ist immer nur hundertprozentig. Selbst 99% Gnade und 1% eigenes Zutun sind keine Gnade mehr. Wenn etwas anderes hinzukommt, ob Leistung oder Gehorsam, ist es nicht mehr nur Gnade. Gnade gibt es nur zu 100%. Nie zu 99 Komma. Und man könnte die 9 so oft wiederholen hinter dem Komma, wie man will. Wo immer ein Rest bleibt von eigener Leistung und Gehorsam, ist es nicht mehr Gnade. Warum haben wir denn Probleme mit der Gnade? Es mag ganz viele verschiedene Gründe geben. Einige sind mir aufgefallen in meinem Dienst. Gnade entwaffnet. Bei der Gnade kommt es nämlich gar nicht mehr auf mich an. Da spiele ich gar keine Rolle. Ich stehe quasi nackt da. Ich habe nichts mehr. Nichts, wo ich mir auf die Schulter klopfen könnte. Nichts, wo ich stolz sein könnte. Nichts, wo ich sagen könnte, ist mir gut gelungen. Habe ich was erreicht? Gnade entwaffnet mich völlig und nimmt mir jedes Argument in einer Auseinandersetzung mit Gott. Ich lege alle eigene Leistung an die Seite. Da ist nichts, worauf ich stolz sein könnte. Erwachsene lassen sich nicht gerne etwas schenken. Vielleicht, weil es sie klein und hilfsbedürftig macht, abhängig. Und so zu sein, ist eben doch kein gutes Gefühl. Darunter leidet ja auch das Selbstwertgefühl eines Menschen. Vielleicht ist es auch das, weswegen wir Erwachsene so schwer uns tun mit der Gnade. Und weil wir uns so schwer tun mit der Gnade, ist es vielleicht genau das, was Jesus meint, wenn er sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Kinder, und ich sehe das an meinen Enkeln, sind begeistert, wenn die etwas geschenkt bekommen. Die können sich richtig freuen. Und die fragen auch nicht danach, was hat es denn gekostet? Und wie viel müsste ich dir denn jetzt auch mal schenken? Gnade kennt nur Vertrauen und liefert zu 100% aus. Gnade ist die letzte Chance, wenn alles aufrechnen und vergleichen und jede Leistung versagt. Und wer sich auf die Gnade verlässt, ist ganz unten. Tiefer geht es nicht. Meine Erfahrung ist, dass meine Kirche mit keinem anderen Thema so viel Probleme hat, wie mit der Gerechtigkeit aus dem Glauben. Und von Ladenstein hat recht, wenn er sagt, wir müssen uns immer wieder erneuern. An dieser Stelle gilt diese Aussage uns bestimmt. Ja, Ecclesia semper reformanda est. Aber ich muss noch fragen, Paulus, was meinst du denn in Philipper 2, Vers 12, wenn du sagst, schaffet mit Furcht und Zittern, dass ihr selig werdet. Worum geht's denn? Dieser Satz macht durchaus Sinn, wenn man den Zusammenhang liest. Zuvor erklärt Paulus sein Evangelium. Erklärt, dass Jesus aus dem Himmel gekommen ist. Dass er nicht immer wie Gott sein wollte, sondern dass er unser Bruder geworden ist. Er spricht von der Barmherzigkeit und der Liebe Gottes. Und er spricht nach dieser Aussage davon, dass Gottes ist, der uns bewirkt beides, das Wollen und Vollbringen. Also ich kann nicht mal was zu meinem Glauben dazu tun. Schon das ist Gottes Werk. Und wenn Paulus jetzt formuliert, schaffet mit Furcht und Zittern, dann ist genau das seine Not. Vergesst das nicht. Es ist so einfach, in eine Verhaltensreligion zu kommen. Es ist so einfach, den Gehorsam aufzurechnen, mit den Sünden sich stolz zu machen vor Gott. Wir haben den Galaterbrief gemeinsam studiert im vergangenen Quartal. Was war denn die Aussage? Was war denn die Not des Paulus den Galatern gegenüber? Wenn ihr wieder die Gesetze wollt, dann lasst euch doch ganz sofort beschneiden. Dann macht's doch richtig. Ihr habt Christus verloren, wenn ihr wieder Gesetze ins Zentrum stellt. Vor diesem Hintergrund ist Philipper 2, Vers 12 ein Aufschrei des Paulus. Verlasst dieses Geschenk nicht. Die Gnade Gottes, die er uns geschenkt hat. Dieser Gott, der sich in Liebe und Barmherzigkeit uns gegenüber erweist. Und das Einzige, was ich in die Beziehung zu ihm einbringen kann, ist mein Versagen. Alles andere schenkt er mir. Manchmal fällt mir da ein Lied ein. Es ist ein Lied, das viel, viel später gedichtet worden ist. Stammt auch nicht von Luther, logischerweise. Ist eigentlich ein Spiritual. When Israel was in Egypt's land, let my people go. Es kann sein, dass wir uns auch in Ägypten befinden, in dieser Gefangenschaft, wo wir uns nicht allein auf die Gnade verlassen können. Oppressed so hard, they could not stand. So tief niedergedrückt, dass ihnen das Leben keine Freude mehr machte. Let my people go. Gott will, Herr Jesus, genau darum bitten wir dich. Gib, dass es uns gelingt, rauszukommen aus dem Vertrauen auf uns selbst. Dass wir das, was Luther entdeckt hat, allein der Glaube, allein die Gnade, allein Jesus Christus, für uns annehmen und tief in unserem Herzen verankern. Dass wir uns auf nichts anderes verlassen, als auf dich und dein Blut, Herr Jesus. Und wir loben und preisen dich, dass wir das dürfen, dass du für uns gestorben bist und du unsere einzige Chance bist auf ewiges Leben. Amen.